Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 15. Oktober 2012 zum Thema Steht im Internet nur Unsinn? Zu Gast ist Florian Freistetter, Astronom, Wissenschaftsautor. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler Salon einmal mehr. Heute ein spannendes Thema. Vorab vielleicht ganz kurz, Sie kennen das Prozedere, die meisten waren schon hier. Sie können jederzeit bei der Gastronomie Keinzel hinten was holen zum Trinken. Wir übertragen das Ganze audiell auch nach hinten, das heißt, Sie versäumen nichts, wenn Sie kurz mal nach hinten schauen und ein Getränk holen wollen. Prinzipielle Information kommt auch oft vor, die meisten von Ihnen werden es vielleicht schon haben. Es gibt die Möglichkeit, sich für den Kepler Salon eintragen zu lassen für die E-Mail-Liste, damit Sie den Newsletter bekommen, wo Sie dann über Veranstaltungen informiert werden. Gut, wir werden nach dem Vortrag in die Publikumsdiskussion gehen. Es wird circa eine Stunde dauern. Und dort wäre es wichtig, dass, wenn Sie brennende Fragen haben, Sie dennoch warten, dass Sie das Mikrofon bekommen. Also hier hinten ist jemand mit Mikrofon. Es geht einfach darum, wir zeichnen jeden Vortrag auf, sodass er nachher im Internet nachhörbar ist. Und da wäre es wichtig, dass auch Ihre Fragen erfasst werden. Darum würde ich Sie bitten, sich da sozusagen also einfach aufzeigen, ich koordiniere das dann und dann bekommen Sie das Mikrofon. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin tätig im Bereich Design und Visualisierung, bin Professor in Hagenberg für den Bereich Computeranimation und bin seit Kindesbeinen an eigentlich infiziert mit der Begeisterung für Wissenschaft. Darum freut es mich heute ganz besonders, dass wir unseren Gast sozusagen aus dem Bereich der Astronomie begrüßen können. Ja, Florian Freistetter ist in vielen, vielen Bereichen tätig, schlichtweg. Er ist promovierter Astronom. Ich selber bin auf seinen Namen gestoßen über den Blog Astrodictium Simplex. Ich weiß nicht, ob den jemand von Ihnen kennt. Das ist einer der meistgelesensten Wissenschaftsblogs in Deutschland. Sehr, sehr gut geschrieben. Und im Zuge von meinem normalen Internetinteresse für Astronomie bin ich sozusagen auf ihn gestoßen. Inzwischen ist er Sachbuchautor von diesem Buch, Kravum, Plädoyer für den Weltuntergang, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ein sehr schönes Buch. Darin wird dargestellt, wovor man sich wirklich fürchten darf im Zusammenhang mit galaktischen und Sonnensystemkatastrophen. Und ich denke, das Ganze ist entstanden auch im Zuge Ihrer Arbeit zu sozusagen dem Maya-Kalender. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Dankeschön.
Vielleicht wollen Sie kurz erzählen, Ihren Werdegang sozusagen als Blogger. Wie kamen Sie denn dazu?
Das war Zufall, kann man sagen. Also ich habe eigentlich immer schon gerne Blogs gelesen, auch vor allem Wissenschaftsblogs. Das hat es angefangen 2006, 2007 rum ungefähr. Und dann, das war 2008, hatte ich mal, wie es oft so ist, wenn man als Wissenschaftler arbeitet, dann ist irgendwie ein Vertrag hört auf, der andere fängt noch nicht an. Man hat irgendwie ein paar Monate, wo man wenig zu tun hat. Und da habe ich gedacht, okay, gut, jetzt fange ich mal an, schreibe ich einen Blog. Dann habe ich auch was zu tun und schau mal, wie das funktioniert. Und dann habe ich angefangen und dann hat es gut funktioniert. Also es haben die Leute gelesen, haben es gern gelesen und das habe ich dann immer weitergemacht, weil es auch, wie sich herausgestellt hat und worüber ich dann noch ein bisschen reden werde heute, eine wirklich sehr, sehr gute Methode ist, wenn man Wissenschaft vermitteln will. Also im Gegensatz zu den vielen klassischen Methoden, die es gibt, zum Beispiel Veranstaltungen wie heute hier, ist das Bloggen eine Methode, die Vorteile hat, die viele unterschätzen und das ist auch ein Teil, wo ich dann später drüber reden möchte, genauer. Und ja, weil das eben wirklich so gut funktioniert hat, habe ich das halt immer weitergemacht und immer verstärkt gemacht und es läuft. Also solange es noch läuft, mache ich auch weiter. Also.
Gut. Wollen Sie direkt sozusagen zum Thema Internet vielleicht mal anfangen? Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie weit ist irgendjemand nicht kundig darüber, was ein Blog ist? Ist schon klar, oder? Blog? Kennt jeder? Liest auch jeder? Sehr gut. Okay.
Gut. Ja, das Thema, über das ich hier heute sprechen möchte, lautet, steht im Internet nur Unsinn? Das ist natürlich ein bisschen provokant, die Frage, ja. Also im Internet steht alles Mögliche und ich habe hier, wir schauen, hier ist das Internet, also zumindest ein Teil davon, das Ganze hätte nicht draufgepasst und ich möchte heute halt ein bisschen davon erzählen, was man dazu findet und natürlich reicht die Zeit nicht, um den Unsinn im Internet komplett abzuhandeln, sondern ich werde mich wirklich auf den Bereich beschränken, der hier auch Teil der Veranstaltung ist. Das heißt hier Raum zur Wissensvermittlung. Und über die Wissensvermittlung und den Unsinn und das, was Wissensvermittler tun können, möchte ich ein bisschen erzählen. Schauen wir mal kurz, was ist alles. Das Internet ist voll mit Unsinn, das ist logisch. Hier gibt es zum Beispiel schon einen Unsinn, das ist eine Homepage, die ist dazu gemacht, da treffen sich Leute explizit mit dem Ziel, Unsinn zu schreiben, zum Beispiel darüber, dass das Wahrzeichen von Linz die Giraffe ist. Ich weiß nicht warum, vielleicht könnt ihr das erklären, vielleicht ist es einfach nur Unsinn. Ja, also das, wie gesagt, Unsinn gibt es jede Menge. Dann gibt es anderen Unsinn, das ist genauso absurd, aber halt ernst gemeint im Gegensatz zum anderen, stellvertretend für die vielen Verschwörungstheorien, hier die Theorie, dass Angela Merkel die Tochter von Hitler ist. Es ist, wie gesagt, es gibt noch tausend andere Verschwörungstheorien und im Gegensatz, das ist halt auch Unsinn, aber halt Unsinn, der von den Leuten ernst gemeint wird. Dann gibt es ja richtig ekelhaften Unsinn. Es gibt Unsinn, der wirklich gefährlich ist. Wenn die Leute, die daran glauben, dann können durch diese Art von Unsinn zu Schaden kommen. Also wie gesagt, es gibt Unsinn noch und nöcher, alle Arten. Aber das ist jetzt nichts, was speziell das Internet kennzeichnet. Ja, das ist etwas, was generell in jedem Medium der Fall ist. Ja, es soll auch Zeitungen geben, in denen Unsinn steht. Sogar in Österreich soll es die geben. Es soll im Fernsehen kommt ab und zu mal Unsinn. Sogar im Radio kommt Unsinn. Also jedes Medium verbreitet unter anderem auch ab und zu mal Unsinn. Und wenn man wissen will, ob die Information richtig ist oder nicht, ob eine Information seriös ist oder nicht, dann kann man nicht sagen, das, was in der Zeitung steht, ist seriös, das, was im Internet steht, ist Unsinn oder so. Das funktioniert so nicht. Also das, was in einem Medium steht, hängt davon ab, was die Leute, die das Medium mit Inhalten füllen, dort reintun. Und das Internet ist halt insofern besonders, dass dort jeder eigentlich Inhalte beisteuern kann. Das geht zwar im gewissen Sinne auch bei Radio, bei Fernsehen, bei Zeitungen, kann man Leserbriefe schreiben oder offene Sender und so weiter, aber beim Internet ist es am einfachsten. Und drum sind all die Aspekte, die auch auf die anderen Medien zutreffen, eben beim Internet sehr viel stärker. Und gerade hier ist es, wenn wir uns jetzt wirklich auf diesen Raum Teil der Wissenschaftsvermittlung beschränken, da ist es wirklich, müssen die Leute, deren Aufgabe es ist, Wissen zu vermitteln, also die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Wissenschaftler, die solche Organisationen wie hier, die müssen sich halt bewusst sein, was sie dürfen quasi nicht im alleine und nicht im Vakuum agieren, sondern die müssen sich bewusst sein, was da eben auch für Unsinn im Umlauf ist, wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlicher Unsinn, und müssen darauf auch irgendwie reagieren. Also das sage ich, viele sagen, wir sollten das ignorieren, ich sage, man muss darauf reagieren, und das möchte ich jetzt hier ein bisschen näher besprechen. Also schauen wir uns mal an, wie Wissenschaftsvermittlung funktioniert. Das machen zum Beispiel Universitäten, die machen das oft ganz klassisch, indem sie zum Beispiel einfach Pressemitteilungen schreiben. Das hier ist die Seite von der Universität hier in Linz. Die Seite für die Presse, die ist jetzt gerade vielleicht kein gutes Beispiel für erfolgreiche Wissensvermittlung, denn da ist anscheinend seit 2011 nichts Neues mehr passiert. Das ist das aktuelle Datum. Allerdings, wenn man auf eine andere Seite schaut von der Uni, dann gibt es auch aktuelle Informationen. Also das ist was klassisch ist, was schon früher auch gemacht wurde, bevor es Internet gab. Universitäten schauen, was machen unsere Forscher für interessante Sachen, schreiben da Pressemitteilungen, stellen das ins Internet und die Leute können es lesen. Das ist eine gute Sache, das ist auch Sinn und Zweck von Universitäten, nicht nur zu forschen, sondern eben auch die Forschungsergebnisse zu teilen. Aber wenn man diese klassische Methode halt macht, dann ist das nicht immer optimal. Ich habe hier ein Beispiel aus der aktuellen Forschung. Das war ein wissenschaftliches Ergebnis, das in den letzte Woche aktuell war. Da hat jemand von der Uni in Yale in Amerika haben einen Planeten um einen anderen Stern untersucht und haben da ein paar interessante Sachen rausgefunden. Und die Uni in Yale hat eben, wie es gemacht wird, eine Pressemitteilung rausgegeben über den Planeten, den Diamantplaneten. Ja, also dieser Planet soll angeblich aus Diamant sein, was nicht ganz stimmt. Aber das ist halt die schöne Schlagzeile, die sie verkaufen lässt. Und wenn man so eine Pressemitteilung rausgibt, dann natürlich, das ist eine spektakuläre Meldung, dann greifen die Medien das auf. Ja, also das ist eine Bildzeitung in Deutschland, die schreibt einen Artikel drüber. Und alle anderen auch. Ja, das Problem ist nur, die schreiben alle das Gleiche. Ja, das ist überall, wenn man so eine Pressemitteilung hat, die spektakulär ist, dann die Wissenschaftsredaktionen in den Medien, in den normalen Medien, sind meistens nicht sehr gut besetzt. Das ist ein Thema, das gerne eingespart wird, wo gerne vielleicht gesagt irgendwie, ja, wir brauchen jetzt keinen eigenen Redakteur dafür, das macht irgendwie der Kollege irgendwie noch nebenbei, wenn es Zeit ist. Dann kommt es dazu, dass man eben nicht wirklich vernünftig recherchiert, nicht wirklich, wie man es halt machen sollte, die Quellen lesen, Leute interviewen und so weiter, sondern einfach halt die Pressemitteilung hernimmt und druckt, dann hat man ein schönes Ergebnis drin. Also das ist gerade bei solchen Geschichten so, die sind dann immer da. Also die Krone hier übrigens, die war die einzige, die eine andere Überschrift gewählt hat, also nicht die einzige, aber jetzt in meinem Beispiel hier. Und die Überschrift der Krone ist sogar näher an der Realität als die aller anderen. Ja, also das war jetzt in dem Fall ein bisschen überraschend, aber die... Ja, also wie gesagt, das ist halt so ein Problem mit klassischen Pressemitteilungen. Dann schickt sie eine Pressemitteilung raus und dann landet die in allen Medien. Und es gibt aber so viel mehr an interessanten Geschichten, also an Ergebnissen, als nur das, was gerade der PR-Beauftragte von der Universität gerade interessant gefunden hat. Der vielleicht irgendwie, es hängt auch davon ab, wie die Wissenschaftler selbst drauf sind. Ich kenne das von den Universitäten, wo ich gearbeitet habe, dass da jetzt nicht die PR-Leute rumgegangen sind und geschaut haben, wer hat was Schönes gemacht, sondern es waren die Wissenschaftler, die auf die PR-Leute zugegangen sind und haben gesagt, wir haben was gemacht, wir würden das gerne veröffentlichen. Und ein Wissenschaftler, der keine Lust drauf hat gehabt, dessen Ergebnisse tauchen halt nicht auf. Das heißt, das ist eine hier zwar durchaus eine gute Methode, wie man, wenn man ein schönes Ergebnis hat, wirklich viel Medien erreichen kann, aber es ist halt eine sehr einseitige Geschichte, weil da wirklich in allen Medien immer die gleichen Geschichten stattfinden. Man kann als Wissenschaftler etwas Eigenes, etwas anderes machen, das war das, was ich gemacht habe, nämlich einen Blog schreiben. Das ist mein Blog hier und da schreibe ich jetzt seit fast 5 Jahren fast täglich Artikel über alles Mögliche. Und so ein Blog hat im Gegensatz zu den klassischen Methoden der Wissensvermittlung einige wirklich sehr, sehr herausragende Vorteile. Ich kann zum Beispiel wirklich hier jetzt, muss jetzt nicht nur über Forschung selbst schreiben, man kann auch, so wie ich es jetzt gemacht habe, über Wissenschaftspolitik schreiben. Das ist was, was man als Journalist nicht kann. Als Journalist, wenn man jetzt nicht gerade Kolumnen schreibt, als Journalist muss man, oder sollte man, möglichst objektiv sein. Ja? Als Blogger, da schreibe ich als Person, ich brauche nicht objektiv sein. Ich kann wirklich aus meiner eigenen Sicht die Dinge beschreiben, ich kann aus meiner eigenen Sicht schreiben, wie ich die Forschungsergebnisse sehe, ich kann auch schreiben, wie ich die Politik sehe. Und das ist ein wirklich, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Denn in der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, in den klassischen Medien, da werden fast nur Ergebnisse präsentiert. Die Forscher haben herausgefunden, dass die Wissenschaftler haben entdeckt, dass und damit das Ergebnis erklärt. Aber es wird nichts über die Personen geschrieben, nur sehr selten. Also wenn gerade mal einer einen Nobelpreis gewonnen hat oder sowas, dann wird vielleicht ein bisschen was, auch eine Geschichte über die Person erzählt. Es wird auch nicht über den Prozess erzählt, wie man zu dem Wissen gelangt. Und das ist alles wirklich, wenn man die Wissenschaft verstehen will, ist das eine sehr wichtige Sache, dass man eben nicht nur die Ergebnisse kennt, sondern auch die Methoden kennt und die Menschen kennt, die das gemacht haben. Denn gerade die Wissenschaft, die Naturwissenschaft hat so ein bisschen dieses verrückte Professor-Image aus den Filmen und Serien, dass die Wissenschaftler irgendwie so, ja, keine normalen Menschen sind, ja. Also das halt irgendwie verrückte Wissenschaftler oder sonst irgendwas, die in Laborkitteln in Regierungsbunkern rumlaufen oder sowas, das ist natürlich Unsinn. Wissenschaftler sind ganz normale Menschen und wenn man eben Wissenschaft als ganz normaler Mensch in einem Blog persönlich behandelt, dann ist das ein Weg, wie man das Thema ein bisschen zurechtrücken kann. Wie gesagt, das kann man in einem Blog machen, in der Zeitung kann man das nicht machen. Ja, also ein Wissenschaftsjournalist kann nicht so persönlich subjektiv schreiben, wie es ein Blogger, ein Wissenschaftler in seinem Blog machen kann. Man kann auch über die Medien schreiben, was man irgendwie auch in Zeitungen schlecht kann. Kommt auch selten vor, dass man die eigenen Artikel kritisieren, das kann man als Blogger wunderbar machen, wenn die Journalisten Unsinn schreiben. Man kann natürlich auch über Wissenschaft schreiben, klar, das ist der Hauptzweck von dem Wissenschaftsblog. Also man kann da wirklich wunderbar wissenschaftliche Geschichten erzählen, man kann aktuelle Forschungsergebnisse beschreiben und das Schöne ist, wenn man das wirklich seine Themen, man kann natürlich als Blogger seine Zielgruppe wählen, wie man möchte. Man kann jetzt speziell schreiben, wirklich nur für die eigenen Kollegen oder eben, so wie ich es getan habe, auch über Politik schreiben, über Medien, über alles andere. Und das Schöne daran ist, dass man eben die Menschen ihnen ein bisschen Gebiete zeigen kann, die sie vielleicht sonst nicht sehen. Ja, also wer jetzt irgendwie kommt, weil ich jetzt irgendwie über den Wissenschaftsminister schimpf, der bleibt vielleicht und liest dann noch einen Artikel über Astronomie und hat dann, bevor er es gemerkt hat, was über Astronomie gelernt. Und das ist... Man kann sogar, wenn man ganz mutig ist, Artikel schreiben mit mathematischen Gleichungen. Ja, also sowas wird keine Zeitung der Welt, wird sowas abdrucken, aus so einer Fachzeitung. Aber wenn man es in einem Blog macht, vielleicht liest es dann irgendwie, gut, sowas sind jetzt nicht die großen Renner in dem Blog, die Artikel, das ist klar. Aber wenn man halt das Programm breit genug aufgestellt hat, dann schauen zumindest auch Leute drauf, die normalerweise nicht drauf schauen würden, wenn immer mal eine Gleichung drin vorkommt. Man kann auch, also das jetzt hier, was man jetzt als Beispiel, ich habe vorhin diese Geschichte von dem Diamantplaneten geschrieben, das ist ein Teil von meinem Artikel, den ich über diese Diamantplanet-Geschichte geschrieben habe. Ich habe dann eben auch die Fachliteratur gelesen, habe dieses Diagramm zum Beispiel eingebaut. So ein Diagramm könnte man in einer normalen Zeitung nicht bringen, weil man es erklären muss. Und in einer Zeitung ist kein Platz, um sowas lange zu erklären. Das ist jetzt nicht so sehr, weil die Wissenschaftler, die Journalisten das nicht machen wollten, aber die haben halt, eine Zeitung hat halt einfach nicht genug Platz, da kann einfach nicht alles drinstehen. Und so ein Diagramm muss man halt erklären, das braucht Platz, dann braucht man Journalisten, der sich auskennt damit. Und wie gesagt, in einer Zeitung wird sowas nicht passieren, aber in einem Blog kann ich das, in einem Blog, kann schreiben, so viel ich will, bin ich auf irgendwelche Spaltenlängen in der Zeitung beschränkt, ich kann ein Thema so lang oder so kurz abhandeln, wie ich es möchte. Und das ist eben wirklich einer der großen Vorteile der Wissenschaftsblogs, wo ich wirklich als Wissenschaftler selbst mir die Themen aussuchen kann. Ich muss nicht nur über das berichten, die Redaktionen berichten über das, wo sie Pressemitteilungen bekommen. Als Wissenschaftsblogger kann ich über das berichten, was ich interessant finde. Ob es die Leser auch interessiert, das braucht mich jetzt erstmal nicht zu kümmern. Ich schreibe über das, was ich denke, dass die Leute interessieren sollte. Und so kann man wirklich auch Themen behandeln, die sonst eher nicht behandelt werden und kann dem auf eine ganz andere Art und Weise behandeln, wie es in den klassischen Medien einfach nicht möglich ist. Und das ist eben wirklich einer der großen Vorteile, die so ein Blog hat. Und noch ein großer Vorteil ist das hier, sind Kommentare. Also bei meinen Artikeln kommentieren die Leute regelmäßig. Ich habe jetzt in den letzten, ich habe jetzt knapp 200.000 Kommentare angesammelt in den vier, fünf Jahren, die ich blogge. Also da gibt es wirklich Diskussionen, die Leute diskutieren über die Themen miteinander. Also es sind da wirklich auch Leute dabei, die stellen Fragen, es sind andere Leute dabei, die erklären was. Also das ist wirklich, natürlich Kommentare gibt es auch in den Online-Ausgaben anderer Zeitungen, das ist klar. Aber in der normalen Zeitung, da sind vielleicht irgendwie 5 Leserbriefe, die abgedruckt werden und das war's. Hier kann ein Artikel, da mit 1.000 Kommentare drunter stehen, das ist auch okay. Also da kann man wirklich so viel und so lang diskutieren und man bekommt als Blogger auch sehr viel unmittelbares Feedback, als man es bei normalen Medien bekommen würde. Also wenn ich einen Artikel schreibe und habe da irgendwo einen Fehler drin im ersten Absatz, dann dauert es 5 Minuten und schon sind 10 Leute da, die mir sagen, das ist falsch, was du geschrieben hast. Und dann, oder manchmal loben sie mich auch, ja, es ist nicht so, dass sie nur schimpfen. Also man hat wirklich ein viel stärkeres Feedback als Wissenschaftler. Normalerweise, wenn man jetzt als Wissenschaftler über seine Arbeit redet, dann hat man die auf Kongressen, diskutiert mit Kollegen, aber sonst irgendwie so das Feedback von ich sag mal, der normalen Bevölkerung, hat man eigentlich kaum. Auch hier so kann man wirklich direkt mit den Lesern über die eigene Arbeit sprechen und über die Arbeit von anderen. Und das ist auch ein Aspekt, den man mit normalen Medien nicht hat. Und um jetzt wieder zum Unsinn zurückzukommen, dieser Unsinn ist auch ein Thema, dem man mit den Blogs, als Wissenschaftsblogger wunderbar beikommen kann. Denn Sie werden diese Geschichten gehört haben, Weltbürger 2012, der kommen soll, also das Internet ist voll, auch die anderen Medien, ist aber meistens das Internet ist voll mit unsinnigsten Geschichten über diesen ganzen Weltuntergang, was da alles passieren soll. Und in dem Fall ist es gerade für mich relevant, weil diese ganzen Weltuntergangsgeschichten meistens alle irgendeinen astronomischen Hintergrund haben. Also das sind alles immer irgendwelche Planeten, die auf uns zufallen, Supernovas, Sonnenstürme, also alles kommt irgendwie aus dem Weltall. Und da wird halt wirklich sehr, sehr viel Unsinn über Astronomie erzählt. Ja, also hier ein Beispiel, das ist eine von diesen vielen Seiten, wo dann irgendwie erzählt wird, dieser Planet X kommt dann und kollidiert mit der Erde und schön noch mit Countdown dabei und natürlich das, worum es eigentlich geht, Sachen, die man kaufen kann. Also das ist da, worum es immer geht bei diesen Geschichten, ja, also dass immer irgendwelche dann Sachen verkauft werden sollen. Aber nicht nur diese unter Anführungszeichen Spinnerseiten, sondern auch seriöse Medien. Ja, das ist hier Spiegel Online und auch da steht, hier am 21. Dezember geht die Welt unter und der endet der Maya-Kalender, was auch nicht stimmt. Ja, also diese Geschichten werden auch woanders verbreitet. Zum Beispiel auch hier ORF, da wird die Astrologin Rosalinde Haller im ORF-Artikel erwähnt, die da unwidersprochen sagen kann, das ist zum Beispiel jetzt 2012, da wird es den Euro und die EU nicht mehr geben, also 2 Monate hat die EU noch Zeit knapp, bevor es da fallen unter der Euro. Ich glaube es zwar nicht, aber weiß man. Und das ist ein hochbesonderes Datum und hat Auswirkungen auf die Schwingung der Menschen. Also so das ist halt, ja, das ist die Schwingung des Menschen, das wissen nur die Astrologen, was das bedeuten soll. Aber ich sage, sowas steht auch auf der Seite vom ORF. Das ist halt wirklich großer Unsinn, der da unwidersprochen steht und sowas beeinflusst halt die Menschen. Und da kann man eben wirklich als Wissenschaftler, als Blogger, kann man da wesentlich besser drauf eingehen, als man es irgendwie als als normaler Journalist könnte. Also ich kann irgendwie, wenn ich im Fernsehen bin, kann ich einen kurzen Beitrag drüber drehen, 5 Minuten irgendwo in einem Magazin, oder als Journalist kann ich einen Artikel schreiben, aber ich kann jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt als Journalist irgendwie jetzt jeden Tag irgendwo einen Artikel drüber schreiben wollte, um das alles richtig zu stellen, dann kommt irgendwie der Chefredakteur und sagt, dass das irgendwie, da muss noch was anderes kommen. Als Blogger kann ich wirklich so viel schreiben, wie ich möchte. Also ich habe irgendwie in den letzten 4 Jahren das Thema mit dem ganzen Weltuntergang wirklich sehr, sehr exzessiv abgehandelt, habe da wirklich ein paar Dutzend Artikel drüber geschrieben, auch durchaus großes Feedback. Also wenn ich jetzt alle Kommentare zusammenzähle, die zu diesem Artikel gekommen sind, dann sind es bei diesem Thema, ich weiß nicht, sicherlich so um die 50.000. Und das ist wirklich ein großes Thema. Und vor allem, das, worum es eigentlich geht, ist, dass man mit diesem Thema, wenn man es richtig behandelt, Wissen, echtes Wissen vermitteln kann, und zwar an Leute, die normalerweise mit diesem Wissen nicht wirklich in Kontakt gekommen wären. Also wenn zum Beispiel die ganzen Leute, die kommen und von mir wissen wollen, kommt jetzt dieser Planet X, der mit der Erde kollidiert, dann kann man das wirklich erklären, kann sagen, okay, man kann erklären, was wäre denn, wenn es den Planeten gäbe, der müsste sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen, weil Planeten sich anhand nach diesen Naturgesetzen bewegen, man kann das Gravitationsgesetz erklären, man kann erklären, wie die Bahn seines Planeten aussehen müsste, der uns zerstören könnte, kann dann zeigen, dass so ein Planet, wenn es ihn denn gäbe, jetzt schon am Himmel sichtbar sein müsste und schon seit Jahren am Himmel sichtbar sein müsste. Also man kann, wenn es um diese, keine Ahnung, jetzt Sonnenstürme geht, dann kann man eben erklären, wie die Sonne funktioniert und warum diese Sonnenstürme nicht so dramatisch sind, wie getan wird. Oder wenn es um Synchronisationsstrahlen aus dem Zentrum der Milchstraße geht, kann man erzählen, wie die Milchstraße aufgebaut ist. Also man kann wirklich diesen Unsinn als Aufhänger nehmen, um zu erklären, wie es wirklich ist, wie die Wissenschaft wirklich funktioniert, und vor allem, was ich probiere, man kann erklären, wie man sich selbst Informationen zu dem Thema besorgt, wie man selbst über dieses Thema nachdenkt. Und das ist eben was man eben wirklich in einem normalen Medium nicht kann, weil das ist sehr stark auf Feedback orientiert, auf Kontakt mit den Lesern orientiert, und das funktioniert so wirklich nur in einem Blog oder in anderen irgendwie internetbasierten Formen der Kommunikation, wo man wirklich im Direkt sprechen kann und wo man auch wirklich freie Themen mal hat. Und das ist wirklich was, wo ich wirklich alle Wissenschaftler wirklich überreden, überzeugen möchte, dass sie eben diesen Unsinn, das ist ja nicht nur hier dieser 2012-Gramm, es hat ja quasi jede Wissenschaft hat ihren eigenen Unsinn, Astrologie, ganze Pseudomedizin, was es da gibt, die hohle Erde, keine Ahnung, es gibt überall irgendwo einen großen wissenschaftlichen Unsinn, und viele Wissenschaftler sagen sich, okay, das ignoriere ich am besten nicht, da soll man gar nicht drüber reden. Das Problem ist aber, dass die Leute, die es uns verbreiten, sehr wohl drüber reden und sehr viel drüber reden und am liebsten nichts anderes tun würden als drüber reden und jede Möglichkeit nutzen, auch irgendwie einen Fuß in die normalen Medien reinzubekommen und dort ihre Botschaft zu verbreiten. Und dem sollte man auch als Wissenschaftler oder Wissensvermittler irgendwas entgegensetzen. Und gerade so ein Wissenschaftsblog bietet die Möglichkeit für einen Wissenschaftler, das zu tun und eben nicht nur diesem Unsinn was entgegenzusetzen, sondern eben auch das als Ausgangspunkt zu benutzen, um eben wirklich ein bisschen echte, vernünftige wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das ist eben das, was ich im Fall von 2012 gemacht habe und was ich wirklich allen anderen Wissenschaftlern auch nur raten kann. Ja, so, das gibt hier überall, wird diskutiert seit langem, ob Wissenschaftler bloggen sollen, und hier zum Beispiel, ob das irgendwie eine Gefahr für den Wissenschaftsjournalismus ist, wenn die Wissenschaftler jetzt alle für sich selbst bloggen und die Wissenschaftler dann nicht mehr die rausgelassen werden, ob dann noch objektiv über Wissenschaft berichtet wird. Aber wie gesagt, um das geht ja nicht gerade. Es geht darum, dass die Wissenschaftler wirklich selbst bloggen sollen, denn ganz unabhängig vom Wissenschaftsjournalismus, der problemlos weiter funktionieren kann, auch wenn Wissenschaftler bloggen, können Wissenschaftler, wenn sie sich selbst über einen Blog direkt an die Öffentlichkeit wenden, sehr, sehr viele Sachen machen, die anders nicht gehen. Unter anderem eben sich mit dem ganzen Unsinn zu beschäftigen, der da draußen ist. Also wenn man wirklich sich Mühe gibt, dann kann man das Internet besser machen. Man kann zwar nicht dafür sorgen, dass weniger Unsinn im Internet steht, was man auch gar nicht soll, also das Internet ist irgendwie, da müsste man es irgendwie zensieren und den Menschen irgendwie nur den intelligenten Menschen erlauben, was im Internet zu schreiben. Das ist wirklich, das funktioniert nicht. Also das Meinungsfreiheit muss gewahrt bleiben. Also man kann und soll die Leute nicht hindern, im Internet zu sagen, was sie wollen, auch wenn es Unsinn ist, aber man soll sich darum bemühen, wirklich das Internet ein bisschen zu einem besseren Platz zu machen und auch selbst eben die Waagschale der Vernunft im Internet ein bisschen stärker zu machen. Und das kann man eben unter anderem tun, indem man, wenn man Wissenschaftler ist, sich diesen ganzen Unsinn nicht verschließt, sondern eben aktiv und persönlich über eben zum Beispiel den Blog dagegen vorgeht. Und darüber und alles, was damit zusammenhängt, können wir jetzt gerne noch ein bisschen diskutieren.
Gerne. Danke. Gut, ein Grund, warum es mir ein Anliegen war, dass Sie uns hier besuchen, war, es fällt immer wieder auf, dass die Menschen gerne antworten wollen. Ja? Und ich habe dann Wissenschaftler eben hier und Wissenschaftlerinnen und wir sprechen über Dinge und was man dann immer merkt ist, früher oder später kommt der Punkt, wo man dann den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin fragt, ja, was ist denn Ihre Meinung dazu? Zu diesem oder jenen oder was sind denn die Konsequenzen aus Ihrer Erkenntnis für uns als Menschen? Und da merkt man dann ganz oft, dass sich da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr zurückhalten, weil ihnen das sozusagen illegitim vorkommt, subjektive Meinung abzugeben. Sie wollen nicht subjektiv sein. Und das ist aber genau das, was das Publikum einfach sehr oft sich wünscht, dass man einfach eine Bedeutungsebene mitbekommt. Und das scheint eben etwas zu sein, was in Ihrem Blog sehr gut funktioniert, weil Sie ja eben selber gesagt haben, Sie schreiben Ihre eigene Meinung auch rein. Das ist also praktisch ein Essay auch, ja, in dem Sie Ihre Weltsicht darstellen. Denken Sie, dass Wissenschaftler vielleicht zu selten daran denken, dass sozusagen die Öffentlichkeit, die sie finanziert, auch eben emotional angesprochen werden möchte? Und zwar nicht jetzt aus Entertainment-Gründen, sondern weil Emotion etwas ist, was einfach dem Verständnis hilft.
Das kann man sagen. Also man ist natürlich klar, dass also generell ist es klar, dass Wissenschaftler die Öffentlichkeit über ihre Ergebnisse informieren sollten. Und auch das ist leider oft nicht so. Also dass wirklich viele, gerade hier in Österreich und Deutschland, hat die Öffentlichkeitsarbeit wenig Wert, wird auch nicht gefördert. Das heißt, die meisten Wissenschaftler machen es nicht deswegen nicht, weil sie nicht wollen würden, sondern weil es ihnen schadet, wenn sie es tun, weil sie dann irgendwie weniger Zeit mit dem Schreiben von Artikeln verbringen können und dann weil halt in der wissenschaftlichen Karriere nur die Artikel zählen und nicht die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, aber das ist ein anderes Thema. Also es geht schon darum, man sollte das Wissen vermitteln und dazu soll man durchaus auch emotional und auch mal vielleicht eine subjektive Meinung haben. Aber man muss nur als Wissenschaftler immer klar machen, wann es jetzt objektiv das Ergebnis ist und wann es eine Meinung ist. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt irgendwie erzähle, was ich irgendwie rausgefunden habe in meiner Arbeit, dann soll schon klar sein, dass das jetzt ein wissenschaftliches Ergebnis ist und dass das Ergebnis nach den Regeln der Wissenschaft gemacht wurde, dass das Ergebnis jetzt das objektiv ist, also nicht jetzt irgendwie einfach, ich glaube halt, dass das da rausgekommen ist, sondern wirklich, das ist ein Ergebnis. Und wenn man dann irgendwie darüber erzählt, was das bedeuten kann, was man daraus machen kann, dann kann und soll man durchaus objektiv, subjektiv sein, aber es muss eben klar sein, wann man was ist. Und das ist halt ein bisschen oft schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie über wissenschaftliche Ergebnisse schreibe in meinem Blog, dann schaue ich auch immer drauf, dass es wirklich klar ist, dass jetzt hier irgendwie nicht nur eine Fantasie ist oder irgendwie eine Wunschvorstellung oder irgendwie meine Meinung ist, sondern dass es wirklich ein Ergebnis ist, das die wissenschaftliche Methode geliefert hat. Und wenn ich jetzt irgendwie über andere Themen schreibe, dann bin ich doch so subjektiv. Also das ist das eine. Das andere ist, dass man auch in der Kommunikation mit den Leuten darauf achten muss, ihnen zu vermitteln, dass Wissenschaft jetzt nichts ist, so wie normalerweise eine Meinung ist ja, du hast die Meinung, ich habe die Meinung, wer weiß, was stimmt, sondern dass eben Wissenschaft jetzt was ist, was durchaus konkrete, klare und eindeutige Aussagen macht. Also dass es nicht wie solche Kraft bei dieser Zeit-X-Geschichte ist. Da wird gesagt, ja, na, du sagst das und der andere sagt das und was soll ich jetzt glauben, wir müssen mal halt abwarten, ob es stimmt oder nicht. Das ist eben in der Fall, eben wenn es um die Wissenschaft geht, nicht richtig, denn Wissenschaft durch diese Zeit-X-Sache, das ist eine Aussage über die Realität, über unser Universum, über das Sonnensystem. Aus dieser Aussage folgen überprüfbare Konsequenzen, eben das, wenn der Planet da ist, dann muss er zu sehen sein und wenn er nicht zu sehen ist, dann ist er nicht da. Das ist eine logische Abfolge, die jetzt am Ende zu einem konkreten Ergebnis führt. Und da muss man dann wirklich klar machen, okay, das ist jetzt absolut nicht subjektiv. Das Ergebnis, was da rauskommt, ist so, wie es ist und da ist jetzt, das ist jetzt nichts, woran man glauben muss. Also das ist wirklich so Grenzfälle, wo es wirklich oft schwierig ist, dann immer auf die richtige Art und Weise zu kommunizieren. Also einerseits subjektiv, emotional, andererseits aber auch muss man sicherstellen, dass eben die Leute verstehen, dass das Ergebnis jetzt nichts, kein Glaubensgrundsatz ist, sondern wirklich eben eine konkrete Aussage.
Mhm. Ich habe das gelesen bei Ihnen mal, der Grund, warum Sie sozusagen diese Maya 2012-Thematik aufgegriffen haben, seien teilweise so tief erschütterte Briefe, E-Mails von Leuten, die sich wirklich richtig Sorgen machen. Und das sei einer der Gründe gewesen. Können Sie das nochmal vielleicht darstellen, also, wie das dazu kam?
Es hat ursprünglich angefangen, dass ich mit dem Thema mich beschäftigt habe. Dass da kam irgendwie 2008 der erste Trailer für diesen Kinofilm von Roland, der war jetzt glaube ich am Sonntag am Fernsehen hier in Österreich und in Deutschland. Also dieser Kinofilm von Roland Emmerich, da kam der erste Trailer 2008 raus. Und ich habe den damals nur diesen kurzen Ausschnitt in meinen Blog gestellt und irgendwie drei Zeilen dazu geschrieben. Und habe dann gemerkt, dass das wirklich von enorm vielen Leuten gelesen wurde und vor allem auch, dass es enorm viele Leute gab, die das gesucht haben, also die irgendwie im Internet bei Google was Informationen haben wollten und darüber dann auf meinen Blog gekommen sind. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein bisschen unfair, wenn die jetzt Informationen suchen und dann irgendwie auf die Seite von einem Astronomen kommen und dann nur diesen dämlichen Trailer finden und sonst nichts dazu. Also habe ich angefangen irgendwie ein bisschen mehr. Ich habe dann einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben, über die astronomischen Hintergründe und warum das jetzt Unsinn ist, was da steht. Dann natürlich, sobald ich den Artikel geschrieben hatte, weil eben es fast keine im deutschsprachigen Raum fast keine anderen Astronomen, Wissenschaftler gab, die sich aktiv geäußert haben. Also wenn man jetzt irgendwo auf der Sternwarte oder sonst wo einen Wissenschaftler fragt, anruft dort, die sagen einem alle gerne, dass das Unsinn ist, aber die wenigsten äußern sich von sich aus aktiv dazu. Und da war ich fast der Einzige und deswegen auch in den Suchmaschinen immer sehr präsent. Das heißt, sobald ich den Artikel geschrieben habe, kamen noch mehr Leute, die was wissen wollten. Dann habe ich noch detaillierter Artikel geschrieben und das ging halt immer so weiter. Und was diese Nachrichten angeht, das stimmt wirklich. Also es ist durchaus so, dass viele Leute, vor allem junge Leute und Leute auch, die jetzt niedrigen Bildungsstand haben, die auf diese Geschichten eben reinfallen, weil sie eben einfach zu wenig Ahnung von Astronomie haben, von Physik haben und nicht einschätzen können, ob das jetzt Unsinn ist, was da erzählt wird oder nicht. Meine, auf den ersten Blick, wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, kann das durchaus passibel klingen, wenn da erzählt wird, da ist ein Planet und da haben die wird auch immer wieder erzählt, die NASA hat das entdeckt und so weiter, der kommt auf die Erde und Zusammenstoß. Also das, wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, dann ist es durchaus passibel. Wenn ich jetzt erzählen würde zum Beispiel, dass im Wienerwald eine Horde riesengroßer Drachen haust, die jetzt im Dezember kommen und uns alle auffressen, dann werden sie zu Recht sagen, das ist Unsinn, was redst du da? Weil sie eben alle genug Ahnung von der Welt, von Biologie, von Lebewesen haben, von Geografie und wissen, dass eben in Wien keine Drachenhorde haust und auch sonst nicht. Wenn es um Astronomie geht, wenn da von Sonnenstimmen geredet wird oder Gammastrahlen oder sowas, da fehlt den meisten das Hintergrundwissen und da können die nicht einschätzen, ob das stimmt oder nicht. Und wenn dann eben im Fernsehen, wie auf der ORF-Seite oder sonst wo in anderen Medien, dann solche Geschichten erzählt werden über 2012, dann beeinflusst das die Menschen. Die große Mehrheit der Leute, die mir da Nachrichten schreiben, das sind wirklich Kinder, teilweise wirklich das Jüngste, was mir geschrieben hat, war 10 Jahre alt, bis dann eben auch junge Frauen, so die weiße Zielgruppe, die dann wirklich eben nicht wissen, was sie enthalten, sondern wirklich große Angst haben. Und das, wenn es ist jetzt eine, es gibt ein paar Umfragen, die das probiert haben zu quantifizieren, wie viele Menschen es sind, die an sowas glauben. Also es sind ich habe jetzt nicht im Kopf, aber es liegt, glaube ich, so bei ungefähr 6% in Österreich, in Deutschland ist die Zahl vergleichbar, an Leuten, die sich wirklich eben Sorgen machen um diesen ganzen 2012-Weltbildungskram. Also jetzt nicht viel, keine große Mehrheit, aber man käme zumindest ins Parlament damit. Also es ist jetzt eine Minderheit, aber durchaus eine nicht zu vernachlässigende Minderheit. Und es nimmt natürlich zu, also es hat jetzt im über ein Anfang des Jahres waren die Anfragen eher weniger, aber jetzt, so näher wir hinkommen, desto mehr werden es. Also es sind so im Schnitt, ja, sicher so ein paar, 5, 6 Nachrichten pro Tag. Da zähle ich jetzt aber die Kommentare im Blog nicht mit. Wie gesagt, da habe ich schon irgendwie ein paar 10.000 dazu. Also die habe ich nicht alle gezählt, ich habe jetzt nur die normalen E-Mails. Also es ist wirklich so, dass da die Menschen wirklich Angst haben davor. Und das ist eben, wie gesagt, auch der Grund, warum ich eben, wie gesagt, die Wissenschaftler sollen sich aktiv es von selbst äußern, denn das Internet ist so voll mit Leuten, die da wirklich den größten Unsinn erzählen drüber. Und selbst wenn es Leute nach seriöser Information suchen wollten, dann müssen sie auch was finden können. Ja, also ich kann die Leute, die irgendwie jetzt entschlossen sind, an den Weltuntergang zu glauben, denen werde ich es nicht ausreden können. Ja, und man kann den Leuten das, was sie glauben, kann man ja nicht ausreden. Aber es gibt auch Leute, die wirklich die jetzt nicht fest davon überzeugt sind, die keine Weltuntergangsspinner sind oder sonst irgendwas, sondern die einfach, weil sie keine Ahnung von Astronomie haben, das wird ja auch hier in Österreich und in der Schule nicht gelehrt, weil sie das Hintergrundwissen nicht haben, nicht wissen, was sie davon halten sollen. Und die dann nachschauen, okay, wo kann ich Informationen finden? Und wenn dann keine Informationen da sind, die gefunden werden können, dann werden die weiter den Unsinn glauben. Das ist, darum ist es eben wichtig, dass eben als Wissenschaftler man den Menschen die Möglichkeit gibt, Informationen zu finden, wenn sie welche suchen. Mhm. Und das war eben auch der Grund, warum ich unter anderem meine ganzen Artikel geschrieben habe, dass für die Leute, die was finden wollen, was da ist, was sie finden können.
Aber was mich interessieren würde, ist, es gibt ja natürlich sozusagen auch die andere Seite, also jene Leute, die sozusagen zum Beispiel eben Weltuntergangsstimmung verbreiten wollen, weil sie eben damit Bücher verkaufen, weil sie damit eben Survival-Kits verkaufen und ähnliches, oder eben auch wirklich dran glauben. Sind diese Leute auch dann konfrontiert mit ihrem Blog? Gibt es da eine Korrespondenz, dass Kommentare kommen zum Beispiel von sozusagen Anhängern, Jüngern? Oder?
Also ja, mit den diversen Gläubigen jeglicher Art, klar, da gibt es immer wieder mal Diskussionen, Streitereien mit den, ich sag's mal, mit den Chefs, also mit den Leuten, die es verbreiten, da gab es eigentlich weniger Diskussionen. Es gab mal ein bisschen Kommunikation mit dem Dieter Pröers, ich weiß nicht, ob jemand kennt, das ist so jemand, der nennt sich Biophysiker und tut immer so, als wäre er der große Wissenschaftler, hätte alles wissenschaftlich erforscht und erzählt immer Geschichten von wegen, dass jetzt irgendwie 2012 kommt jetzt irgendwie ein großer Sonnensturm und der wird dann durch das Magnetfeld der Erde verändern und das Magnetfeld der Erde verändert irgendwie unser Bewusstsein und da werden wir alle irgendwie aufsteigen oder irgendwie neue Bewusstseinsebenen erreichen und ja, gleichzeitig erzählt aber auch wieder irgendwie von großen Katastrophen, die kommen, also hat so ein typisches, mittlerweile ist er jetzt ganz zu den Esoterikern gewechselt und schreibt irgendwelche Bücher, wo man sich was vom Universum wünschen kann. Also ist halt, der ist im deutschsprachigen Raum der diese 2012-Geschichte am stärksten propagiert und auch den Unsinn. Und den habe ich natürlich, der hat auch viele Bücher geschrieben, hat einen Film drüber gedreht und den habe ich halt oft speziell über ihn geschrieben, über seine Bücher geschrieben und das war, wo ich den Ausschnitt gezeigt habe, da hat mal das Format, da hat irgendwie eine Journalistin vom Format anscheinend, die dürfte zu seinen Anhängern gehören und hat da wirklich ein paar extrem unkritische Interviews veröffentlicht, wo er wirklich irgendwie als Spitzenwissenschaftler bezeichnet wurde. Ja, also der Mann hat nie irgendwo als Wissenschaftler an der Universität gearbeitet, der gehört halt irgendwie so einem Institut an, das sich irgendwo selbst gegründet hat, das ein Verein ist und hat sich da halt irgendwie alle möglichen Titel verliehen von Direktor des Forschungsgebiets so und so und wie gesagt, also mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, was der macht, aber wurde halt in dem Interview so bezeichnet als Wissenschaftler und auch seine ganzen ausgedachten Geschichten da irgendwie als wissenschaftliche Ergebnisse verkauft von dieser Journalistin und da habe ich ihm drüber beschrieben und auch kritisch drüber geschrieben und woraufhin der Herr Pröers dann mir auf seiner Facebook-Seite irgendwie einen Brief geschrieben hat, worauf ich ihm geantwortet habe, woraufhin dann die Leser meines Blogs auch mit den Lesern von Pröers Facebook-Seite diskutiert haben und natürlich auch dann teilweise kritisch nachgefragt haben, ja, also dann irgendwie auf die Unmengen an Fehlern hingewiesen haben, die Pröers in seinen wissenschaftlichen Arbeiten gemacht hat, woraufhin der Herr Pröers dann die komplette Kommunikation alles kommentarlos und komplett gelöscht hat von seiner Seite. Also das war dann die Kommunikation. Also mit den anderen Leuten, die da irgendwo diese Thesen verbreiten, mit denen habe ich bis jetzt noch keinen Kontakt gehabt. Ob sie dann meinen Blog lesen oder nicht, das weiß ich nicht, aber ja. Kann gut sein.
Gibt's bei Ihnen Fragen? Gefangen?
Ja. Also ich habe Folgendes gefunden von Florian Freistetter. Die Homöopathen müssen einfach mal zeigen, dass ihr Zeug wirkt. Und das haben sie in 200 Jahren nicht geschafft. Anmerkung von mir, das ist das Unverständnis der 200 Jahre alten Wissenschaft. Also ich wollte sagen, muss das persönlich sagen. Der Sohn meiner Freundin ist von dem Professor Dr. Frass, der auf der inneren Abteilung des AKH in Wien arbeitet, Präsident des Dachverbandes österreichischen Ärzte für Ganzheitmedizin ist. Und der hat dem Sohn meiner Freundin das Leben gerettet, weil der dauernd die Lungen voller Wasser hatte. Und er hat halt das homöopathische Mittel gefunden, dass das Wasser zurückblieb. Also die Ärzte hatten keine Chance, ihn zu retten. Und er arbeitet sehr häufig in diesem Bereich, in diesen Abteilungen. Und dann schreibt er, dann hat es einen Versuch gegeben in Wien, dass sich 200 Leute oder 250 Leute homöopathische Mittel eingeworfen haben, um damit zu beweisen, Homöopathie wirkt nicht. Und dann schreibt er einen Artikel über Verächtlichmachung der Homöopathie. Und jetzt muss ich fragen, die Wissenschaftler, die wir heute haben, wie interessenorientiert arbeiten die? Von wem werden die finanziert? Zum Beispiel, sagen wir mal, für einen normalen Wissenschaftler wie mich, ich bin nur ein Maschinenbauer, ja, also Diplom-Ingenieur, für mich ist zum Beispiel klar, dass die Türme 2001 in die Luft gesprengt wurden. Das kann jeder, der ein bisschen Physik hat, der kann das nachempfinden, weil senkrecht Türme in den Boden rammen kann man mit Flugzeugen, die seitlich angeflogen werden, das kriegt man einfach nicht hin. Und die ganzen Theorien, die da geschrieben werden, das hat auch der ORF einfach mehrfach gezeigt, kann man sehen, da wird einfach eine Verschwörung als Verschwörungstheorie verkauft. Und dasselbe geht häufig in diese Richtung. Nur jetzt mit den Meier-Geschichten habe ich auch nichts am Hut. Ich will nur sagen, dass manchmal muss man aufpassen, dass der Wissenschaftler einfach die Aufgabe hat, auch ein bisschen darüber hinauszugehen, was 200 Jahre alte Wissenschaft ist. Und da möchte ich eben auf Hans-Peter Dürr verweisen, der sagt, der Wissenschaftler von früher, der hat wie ein Fischer gearbeitet, der hat gesagt, Fische unter 5 cm gibt es nicht. Weil er einfach das Netz zu grob gespannt hat und dadurch im Grunde genommen die Bereiche, die heute ganzheitlich wirken, einfach nicht erfasst. Und dann macht er mit seiner Argumentation...
Wollen Sie eine Frage stellen noch? Oder?
Ja, das ist die Frage. Die Frage ist eigentlich, wenn man andere angreift und diffamiert auch, da muss man auch selber sich fragen lassen, ob man nicht selber da vielleicht die Grundlage einfach zu scharf wählt und eine Wissenschaft heranzieht, die aber gar nicht mehr relevant ist. Das wollte ich fragen.
Okay, also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was die Frage sein soll. Das ist immer auch ein Problem, was ich oft in meinen Diskussionen im Blog habe, dass Kritik immer als Diffamierung ausgelegt wird. Das heißt, wenn man sagt, du kritisierst das, dann wird das als persönlicher Angriff, als Beleidigung bezeichnet, wenn ich sage, dass die Homöopathie in wissenschaftlichen, doppelblind randomisierten Versuchen, also in normalen Standard, wie es versucht wird. Ja, wie gesagt, ich würde keine Antworten, wenn Sie mich lassen. Also wenn Sie jetzt, ich habe vorhin gesagt, es macht keinen Sinn, wenn man mit Gläubigen diskutieren will, weil man den Gläubigen seine Sachen nicht ausreden kann. Wenn Sie also überzeugt sind, dass die Pharmaindustrie hinter allem steckt, dann werde ich Ihnen das, egal was ich heute sage, nicht ausreden können. Und für die anderen Zuhörer wäre es vielleicht nicht so interessant. Das heißt, ich kann Ihnen kein Argument bringen, weil Sie kein Argument akzeptieren werden. Wenn es um mal irgendwie noch ein bisschen eine einigermaßen vernünftige Antwort hier aus dem Gespräch rauszubringen. Wenn es um Kritik geht und um wissenschaftliche Kritik geht, dann muss man eben darauf achten, dass man Kritik als das nimmt, was sie ist, nämlich als Kritik. Wenn ich jetzt sage, dass die Wissenschaft etwas überprüft hat nach wissenschaftlichen Standards und dass dann das Ergebnis so und so war, dann ist das, wie ich es vorhin erzählt habe, mit 3x, ein objektives Ergebnis. Und das ist jetzt keine Diffamierung, keine Kritik. Vor allem auch, weil Wissenschaft eben nichts ist, woran man glauben muss. Wissenschaft ist was, was man überprüfen kann. Und das ist eben auch das, worum es bei dieser ganzen Homöopathie-Geschichte geht. Das ist auch bei Astrologie. Da wird immer von den Homöopathiegläubigen, den Astrologen, wird immer behauptet, wenn du das kritisierst, was ich sage, dann ist das, weil du persönlich mich angreifen willst. Aber so funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das man jetzt irgendwie auch nicht auflösen kann. Hier geht es nicht um einen rationalen Diskurs, hier geht es um Glauben, der angegriffen wird, und da reagieren die Gläubigen genauso, wie wenn man jetzt irgendwie einen religiösen Gläubigen angreift. Also das ist kein Thema, das man mit einem rationalen Diskurs lösen kann. Wird auch heute Abend nicht funktionieren.
Der Wissenschaftler, ich glaube, der Wissenschaftler ist genauso interessenorientiert wie möglicherweise der Astrophysiker oder was weiß ich, der ein Buch schreiben will. Der will möglicherweise sein Buch verkaufen, und er muss also ganz bestimmten Leuten also irgendwelche Daten liefern. Und deswegen sage ich, Wissenschaft zu sagen heute, nachdem es Heisenberg und Dürr gegeben hat, das ist objektiv, also das ist wirklich eine Anmaßung.
Ja, wenn Sie das so meinen, also wenn Sie jetzt meinen, dass Wissenschaftler irgendwie nur irgendwelche geheime Auftragsforschung machen und nur Ergebnisse verbreiten. Wie gesagt, ich kann Ihnen das nicht ausreden. Ich werde es nicht ausreden können, weil ich kann einem Gläubigen seinen Glauben nicht ausreden. Das wird nicht funktionieren. Tut mir leid.
Und dann wollte ich sagen, dass zum Beispiel der Professor Frass nachgewiesen hat, dass es Meta-Analysen gibt, wo die, zum Beispiel die Wirkung der Homöopathie nachgewiesen wurde. Die bedeutendste im Einfallen ist so von Klein et al. 1981, von Linde et al. 1997 und von Lancé aus dem Jahr 2005 und so weiter. Das heißt, es wird einfach behauptet, Homöopathie ist nicht nachgewiesen. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach ein Politikum. Das ist ein Politikum, weil natürlich...
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Es gibt zum Beispiel zur Homöopathie sehr viele Studien. Es gibt auch zum Placebo-Effekt inzwischen ziemlich ausgereifte Studien. Das kann man sich anschauen. Man muss sich nur ein Experiment überlegen. Da gibt es ganz klare Vorgaben, da muss niemand was manipulieren. Und bislang gibt es nichts, wo ein signifikanter Nachweis...
Doch, gibt's.
Es gibt sehr interessante Effekte, das kann man alles nachlesen. Vielleicht können wir das kurz... Wie soll ich sagen? Das Problem ist sozusagen... Die Homöopathen verdienen ja auch sehr viel Geld, sage ich mal. Also das heißt, es ist nicht so einfach. Wenn man Wasser für 50 Euro verkaufen kann, dann verdient man schon ganz gut. Also man kann da sehr viele Studien machen. Man kann sich auch Experimente überlegen. Und ich glaube, bislang ist der Nachweis wirklich nicht gelungen, ja, dass das funktioniert. Aber das ist ein Einzelfall. Daraus können Sie keine Sache ableiten, die funktioniert.
Aber darf ich was...
Niemand hätte was dagegen, wenn man es findet, aber...
Ich hatte einmal wirklich sehr, sehr starke Ohrenentzündung. Hab mir von einem Apotheker hat mir ein homöopathisches Mittel verschrieben, hab das genommen und es hat nicht gewirkt. Das heißt, deswegen behaupte ich jetzt, es hat bei mir nicht funktioniert, Homöopathie ist wirkungslos. Oder ist jetzt meine persönliche Erfahrung weniger wert als Ihre persönliche Erfahrung? Das ist nämlich das schöne Beispiel. Das ist jetzt deswegen das ist ein gutes Beispiel hier, was Sie gesagt haben. Wenn ich jetzt sage, bei mir hat es nicht gewirkt, dann ist das mein Fehler. Wenn ich jetzt sage, Ihre Erfahrung stimmt nicht, dann sagen Sie, ich bin dumm. Also das ist persönliche Erfahrung, deswegen ist der Grund, diese Streiterei, die wir jetzt führen über die persönliche Erfahrung, ist der Grund, warum persönliche Erfahrungen wissenschaftlich nicht vernünftig sind. Man kann aus einer persönlichen Erfahrung nichts Allgemeines herausziehen. Meine persönliche Erfahrung ist nicht weniger oder mehr wert als Ihre. Und um rauszufinden, was wirklich ist, braucht man eine vernünftige, wissenschaftliche, objektive Studie. Und jedes Mal, wenn man die gemacht hat und wenn man sie vernünftig gemacht hat, dann zeigt sie, dass Homöopathie nicht wirkt. Aber wie gesagt, wir können jetzt hier noch eine Stunde reden. Sie werden am Ende nicht überzeugt sein und ich werde auch nicht überzeugt. Und das ist ein Thema, das mit dem rationalen Diskurs nicht zu lösen ist, weil wenn man die Homöopathie keinen rationalen Grundlagen hat und wer an die Homöopathie glaubt, der hat die Rationalität schon mal ein bisschen zu einem gewissen Grad aufgegeben. Das heißt, man kann genauso wenig, wie man einen anderen Glauben durch rationale Argumente entkräften kann, kann man auch die Homöopathie mit rationalen Argumenten aus Sicht der Gläubigen nicht entkräften. Das funktioniert nicht.
Entschuldigung, darf ich Sie, nein, ich will Sie jetzt da nicht abwürgen, ich bin auch nicht von der Pharmaindustrie, aber ich möchte, dass auch andere Leute...
Wenn Sie als Astrophysiker Mediziner ins Handwerk pushen und sagen, Homöopathie wirkt nicht und die verteidigen sich und weisen nach, dass es wirkt, dann sind Sie übergriffig als Wissenschaftler. Ganz klar.
Bitte das schon meinen?
Ja, das ist so. Weil er nimmt nämlich die Quantenphysik überhaupt nicht rein.
Das Problem ist, dass Quantenphysik in der Hinsicht nichts zu tun hat. Und die Mediziner, so viele Fragen, hat der Herr Frass und die Mediziner, Sie meinen, haben die Quantenphysik studiert? Oder wollen Sie den Quantenphysikern aus Ihrer Sicht des Medizinern ins Handwerk pfuschen?
Darf ich Sie ganz kurz trotzdem anhalten? Ich verstehe Ihre Regelung durchaus. Vielleicht, dass wir das mal kurz sitzen lassen und vielleicht dann später im informellen Gespräch nochmal darauf hinkommen. Da können wir auch dann persönlich diskutieren gerne. Gibt es noch andere Fragen aus dem
Publikum? Das Mikrofon, ja, nach dieser hitzigen Debatte ist meine Frage fast ganz banal. Und zwar komme ich zurück auf den Blog und auf den vielen Unsinn im Internet. Ne? Wie viel Zeit verbringen Sie eigentlich mit dem Blog? Ich sehe dann, die Artikel oder die Berichte sind oft sehr umfangreich. Das heißt, die Leute, die bloggen, die sitzen ja auch Stunden, ja? Können die überhaupt noch was anderes tun? Oder wie finanzieren die ihr Leben eigentlich?
Also wie gesagt,
ich kann es gar nicht lesen. Also nur zu den Themen, die mich interessieren, gibt es eine Myriade von Dingen. Ich kann nur nicht mehr 1% lesen. Aber geschweige denn erst schreiben. Ne?
Ja, also bei mir ist das recht einfach, da ich ja von der Pharmaindustrie gesponsert werde. Nein, also es ist so, dass in dem Fall, ich bin jetzt seit letztem Jahr, bin ich hauptberuflich Autor, Schreiber, Journalist. Das heißt, ich kann deswegen auch so viel Zeit für meinen Blog aufwenden, weil ich das eben hauptberuflich mache. Und ich könnte jetzt aber mit so einem Blog, man wird jetzt nicht Blogger und vor allem wird man nicht Wissenschaftsblogger, wenn man jetzt irgendwie reich werden will. Also das wäre die ganz falsche Taktik. Ich verdiene schon ein bisschen Geld mit dem Blog, aber um davon zu leben, reicht es nicht. Also ich schreibe auch Artikel für andere Zeitungen, ich schreibe Artikel für andere Online-Angebote, ich schreibe Bücher. Und insgesamt reicht es dann eben, um davon zu leben. Das Blog selbst, der Aufwand, das hängt immer davon ab, wie viel Aufwand man sich machen will. Also in dem Fall ist es ja nicht nur das die reine Zeit, die man fürs Schreiben verwendet, sondern natürlich auch man muss dann Kommentare mit den Leuten reden. Ich rede auch über Facebook und Twitter und die ganzen anderen Medien, es gibt über den Artikel. Also das ist jede Menge Zeit, die da doch vorne und hinten dran hängt. Also bei mir sind das jetzt, wenn ich jetzt alles zusammennehme, was mein Blog betrifft, dann sind das pro Tag, wenn es wechselt, also keine Ahnung, 4 Stunden, 5 Stunden, mal mehr, mal weniger. Aber wie gesagt, es ist eben, also wenn man jetzt als Wissenschaft natürlich da, kann man so viel Zeit selten aufbringen. Da, aber man muss es ja auch nicht, also man muss ja den Blog nicht so machen, wie es ich mache und jeden Tag irgendwie 2 Artikel schreiben. Es reicht ja vollkommen, wenn man irgendwie einen Artikel pro Woche schreibt. Wenn man das regelmäßig macht und vernünftig schreibt, dann kann man genauso gut ein großes Publikum machen. Also eine Zeitung kann ja auch erfolgreich sein, wenn es eine Wochenzeitung ist. Die muss ja nicht täglich rauskommen. Und genauso ist beim Blog auch. Wobei es allerdings auch, also das Problem ist halt, das ist ein Problem, das sehr, sehr, muss gerne weiter voll sehr tief geht, weil ich habe es vorhin kurz erwähnt, in Österreich, in Deutschland, im Gegensatz zu den USA, hat Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft keinen großen Stellenwert. Also wenn man sich irgendwo bewirbt um eine Stelle oder Professor werden will oder einen Projektantrag stellt, dann wird man eigentlich nur anhand der veröffentlichten Fachartikel beurteilt. Fast ausschließlich. Also das ist das Ziel. Ob ich jetzt irgendwie zum Beispiel gute Vorlesungen gehalten habe oder ob ich jetzt Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, viel, das interessiert eigentlich kaum jemanden. Das heißt, ein Wissenschaftler, der Zeit investiert, um zum Beispiel eine gute Vorlesung zu machen oder der Zeit investiert, um jetzt eben Öffentlichkeitsarbeit zu machen, der zum Fernsehen geht oder irgendwie ein Buch schreibt oder eben einen Blog schreibt, der schadet sich einfach eigentlich selbst, weil er weniger Zeit für die Forschungsarbeit, für das Verfassen von Artikeln aufwenden kann. Und das ist eben auch ein Grund, warum es teilweise unter Wissenschaftlern selbst noch diese ganze Bloggeschichte ein bisschen skeptisch betrachtet wird. Weil wenn man jetzt irgendwie einen Kollegen hat, okay, der bloggt jeden Tag, der hat irgendwie nicht genug zu tun. Also das ist also, wobei halt irgendwie aus meiner Sicht das irgendwie ein bisschen absurd ist, denn für mich ist eben Öffentlichkeitsarbeit sollte eigentlich mindestens genauso wichtig sein wie Forschungsarbeit. Also klar, Forschung ist absolut notwendig, wenn man Wissenschaftler sein will, aber eben man muss eben als Wissenschaftler nicht nur forschen, sondern eben auch die Forschungsergebnisse irgendwie vermitteln. Einerseits über Lehre oder eben über Öffentlichkeitsarbeit. Das gehört für mich genauso dazu und das sollte auch von den Förderorganisationen irgendwie ein bisschen so anerkannt werden, weil wenn es sich lohnt, für einen Wissenschaftler Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wenn zum Beispiel der FWF oder eine andere Organisation sagt, okay, von dem Budget für das Projekt muss so und so viel für Öffentlichkeitsarbeit aufgewendet werden, weil das sind Steuergelder und die Steuerzahler sollen über das Ergebnis informiert werden. Wenn das quasi fix vorgeschrieben wird, dass Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss, dann werden sehr viele Wissenschaftler sehr begeistert Öffentlichkeitsarbeit machen und auch die Zeit aufwenden und auch Blog schreiben und dann auch mit gutem Gewissen diese Zeit aufwenden können dafür, die man jetzt eben quasi eigentlich nur aufwenden kann, wenn man sich entscheidet, die Wissenschaft sein zu lassen und ebenso wie ich hauptberuflich irgendwie Autor wird. Weil das ist eben eine politische Entscheidung.
Ich habe noch eine Frage. Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, wieso man so leicht Unsinn aufsitzt oder Unsinn glaubt?
Da gibt es sicher Untersuchungen drüber, aber da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen überfragt, also das wäre was für Psychologen. Also es ist schon so, also in Spezialfällen ist es so, dass der Mensch im Laufe der Evolution gelernt hat, Muster zu erkennen und Zusammenhänge zu erkennen. Also es gibt, ich weiß jetzt nicht von wem das Beispiel war, ich habe das irgendwo mal in der Zeitung gelesen, das war ein Kabarettist oder sowas, das erzählt hat, dass eben, wenn früher der Steinzeitmensch irgendwo den Busch rascheln gehört hat, dann hat der überlebt, der sofort gesagt hat, okay, da ist ein Tiger, ich renne weg, und nicht der sagt, okay, jetzt ich kann alles Mögliche sein, was da geraschelt hat, ich warte mal ab und schau, was ist. So, dass der sofort schnell ohne irgendwelche Grundlage den Entschluss getroffen hat, der hat überlebt. Der Muster erkannt hat, auch dort, wo keine Muster sind, der hat überlebt, weil es ihm gelohnt hat, als der irgendwie abgewartet hat, was passiert ist. Also der Mensch ist dazu geneigt, wirklich überall Muster zu erkennen, überall Zusammenhänge zu erkennen, auch dort, wo keine sind. Und das ist eben diese subjektive Wahrnehmung und diese selektive Wahrnehmung, die ist eben sehr, sehr stark. Die kann man auch selbst wenn man drum weiß, kann man der kaum entkommen. Und das ist auch der Grund, warum man Wissenschaft gemacht hat. Die Wissenschaft ist eben ein Weg, um dieser subjektiven, selektiven Wahrnehmung möglichst objektiv irgendwas entgegenzusetzen und möglichst objektive Erkenntnisse rauszukriegen. Aber das, wie gesagt, das wird aus dem Menschen nicht so schön rauszukriegen sein, dieser Drang, Zusammenhänge herzustellen, da wo eigentlich gar keine sind. Also Astrologie ist ein einziges Disziplin, wo Zusammenhänge hergestellt werden, die eigentlich gar nicht da sind. Genauso bei allen anderen Geschichten, wo es irgendwie, jetzt ich schluck irgendeine Zuckerkugel und danach sind meine Kopfschmerzen weg. Genauso gut könnte ich irgendwie ein Glas Wasser trinken, meine Kopfschmerzen sind weg. Also die Zusammenhänge, die man herstellt, die kann man eben so auf die Schnelle nicht überprüfen, ohne ein vernünftiges wissenschaftliches Instrumentarium. Und das ist ein Grund, warum diese ganzen unsinnigen Denksysteme, meiner Meinung nach, die werden nicht verschwinden, also die werden uns immer bleiben. Vielleicht, keine Ahnung, in 100.000 Jahren, wenn die Evolution mal wieder ein bisschen weitergemacht hat, aber so wie wir jetzt sind, wird diese Art zu denken nicht verschwinden, weil sie halt in uns allen drin steckt.
Ja, und die Art zu denken, denke ich mal, Moment, was ist das? War das früher mal genauso? Oder ist es ein Boom an Aberfreudigkeit?
Das ist schwer zu sagen. Also, ich meine, wenn man es so ganz vergleicht mit dem Mittelalter oder so weiter, klar, da waren die Menschen noch viel abergläubischer als heute, aber es hat schon eine gewisse Renaissance. Also, wenn man sich jetzt irgendwie, ich würde nicht sagen, dass der Aberglaube stark angestiegen ist, sondern eher, dass der wissenschaftliche Analphabetismus wird stärker. Also, wir leben in einer Welt, die so stark von Wissenschaft und Technik geprägt ist, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und wahrscheinlich, weil sie so extrem geprägt ist, so dass man eigentlich nichts davon merkt, ja. Also die ganze Wissenschaft und Technik ist so sehr um uns rum, dass sie uns gar nicht mehr auffällt. Und darum kann man eben irgendwie im Internet an einem Computer sitzen und irgendwie über die Unsinnigkeit der Quantenmechanik schimpfen, obwohl ohne diese Quantenmechanik der Computer gar nicht existieren würde, ja. Also diese mangelnde wissenschaftliche, die mangelnde Fähigkeit, die Wissenschaft zu erkennen, die überall so rum ist, die verstärkt diesen Effekt. Also das war früher anders. Also jetzt irgendwie vor, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert oder so weiter, da war Wissenschaft noch neu. Da hat man wirklich noch gemerkt, okay, da wo früher jetzt die Kutschen gefahren sind, fahren jetzt die Dampfmaschinen rum. Also da hat man wirklich, die haben die Menschen wirklich gesehen, okay, das ist jetzt die Technik, die Wissenschaft, und die haben wirklich genau gesehen, wie sie jetzt die Welt geprägt hat, und da war ihnen das viel stärker bewusst und da war auch das Interesse viel stärker. Jetzt heute, wie gesagt, da was die Wissenschaftler machen, das interessiert die meisten Leute gar nicht, weil ihnen auch nicht bewusst ist, wie wichtig das eigentlich für unser normales Leben ist. Und deswegen hat halt der Aberglaube, der dieser Wissenschaft total entgegensteht, eine viel größere Chance, weil den Menschen, weil sie eben die Wissenschaft nicht kennen und verstehen, der Widerspruch zum Aberglauben nicht auffällt.
Es ist sicher vielleicht auch ein Problem, dass Technik heute ja schon so dermaßen versteckt funktioniert und so perfekt funktioniert, dass es magisch wirkt. Ja, also das heißt, wenn ich sowas wie ein iPhone heute habe, das sozusagen jede Richtung, jederzeit absolut zu 100% weiß und kennt, dann ist das sozusagen ein Magic Device, also ein magischer Gegenstand. Und das versucht man auch zu erzeugen, und ich schätze, dass dieser Eindruck das einfach verstärkt, dass alles sozusagen irgendwie magisch sein kann. Was dahinter aber sehr ausgeklügelte, sehr raffinierte Programme laufen, die das versuchen, den Eindruck zu vermitteln, das wird halt übersehen. Aus verständlichen Gründen. Die Leute haben auch keine Zeit, sich permanent damit zu beschäftigen. Und ich glaube, ein Punkt, den ich eben sehr interessant finde an Ihrem Blog unter anderem, ist eben, dass Sie eben, wie gesagt, auch Position beziehen und etwas sagen, was eben in der Wissenschaft ja nicht die Aufgabe ist. Die Wissenschaft erklärt, wie Dinge funktionieren, aber nicht, was das bedeutet. Ja? Und die Leute haben aber prinzipiell eben immer die Sehnsucht nach einer Geschichte, die erklärt, was etwas bedeutet. Und das machen dann eben andere, die dann eben sagen, ja, das ist deshalb, weil du, keine Ahnung, ja, ein guter Mensch bist, ein böser Mensch bist oder was auch immer. Und das ist dann die Bedeutungsebene. Und ich könnte mir vorstellen, dass viel von dem her rührt, dass man eben eigentlich Deuter sucht und nicht Erklärer, sozusagen.
Gibt's ganz kurz Frage zu dem Thema direkt, also ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mit diesem Professor Peter Kruse, also wenn man sich den mal unter YouTube anschaut, also so einer der Kenner von Internet überhaupt, weil er sich 30 Jahre damit beschäftigt hat, und der sagt eigentlich ganz deutlich, dass das Internet einfach die Möglichkeit gibt, aus den Silos herauszukommen, wo wir früher festgehalten wurden mit der öffentlichen Meinung, weil eben der Einzelne von sich aus selber mehr aktiv werden kann. Und er sagte, es würde sich was verschieben, was nicht so gerne gesehen wird. Und er ist auch im Deutschen Bundestag gewesen und hat gesagt, wichtig ist heute, dass der Kunde oder der Einzelne immer mehr Macht gewinnt durch die immer größere Vernetzung. Also dass die Leute, die früher uns in Silos festgehalten haben, einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, das so zu tun. Weil eben die Streuung durch 2.0 und dann weiter, weil die Leute einfach Interesse haben, miteinander in Kontakt zu treten, Facebook und Twitter und so weiter, immer mehr sich vernetzen und dadurch einfach auch andere Informationen kriegen, die also nicht jetzt im Mainstream so dargeboten werden. Ne? So wie im Grunde auch der Klaus-Maria Brandauer sagte, selbst schon im Standard sagt oder so, in den Medien kommt nicht mehr so viel rüber. Ja? Also an Wahrheit, also was wirklich passiert. Und so ist halt das Internet die Chance, miteinander mehr in Kontakt zu kommen. Und wenn man dann noch weiter daraus hinausgeht, und so machen wir das ja, zum Beispiel in der Armutskonferenz, dann kommen halt die Referenten dahin und dann diskutiert man mit denen persönlich und dann kann man dann feststellen, ja, wie weit kann man miteinander auch etwas erweitern. Und dadurch hat das Internet bietet ganz, ganz viele Chancen und natürlich kommen auch viele Spinner dazu Tage. In Amerika gibt es zum Beispiel 3 Millionen Menschen, die sagen, sie werden Wiedergeburt von Jesus. Also das gibt's ja nun auch. Also, aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, dass wir uns besser verständigen, intensiver verständigen und dass wir auch uns abschleifen an interessanten Themen, aber trotzdem nicht den Fakt nicht außer Acht lassen und nicht einschlafen, wie das früher möglicherweise mehr der Fall war. Danke.
Gut. Gibt es von Ihnen noch irgendwelche Fragen, vielleicht zu fachspezifischen auch?
Ja, ich hätte noch die Frage, wenn man halt einen Blog betreibt oder auch ein Gästebuch, eine Kommentarseite anbietet jetzt im Internet, dann ist es ja auch immer so, dass ja nicht nur ein qualifizierter Diskurs stattfindet. Ich will jetzt nicht sagen, dass man bewerten muss, was jetzt gescheit oder nicht gescheit ist, das ist ja auch sehr subjektiv. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen, das muss man auch lassen, aber es gibt auch untergriffige Dinge, beleidigende Dinge. Wie viele beleidigende Anteile, untergriffige Anteile kommen bei Ihnen vor? Wie gehen Sie damit um? Und was ist sozusagen auch der Aufwand dafür, solche Dinge auch zu entfernen?
Also das kommt immer darauf an, klar, also je nachdem, wenn man jetzt, je stärker man gelesen wird, je mehr Leser man hat, desto mehr Leute sind noch dabei, die halt nicht mit darüber einstimmen. Also man kann es irgendwie nicht allen recht machen, und egal was man schreibt, es gibt immer wen, der's blöd findet. Also das ist das ganz normal. Das jetzt zu quantifizieren ist schwer. Es hängt natürlich, wenn ich jetzt irgendwie einen fachspezifischen Artikel schreibe, ein wissenschaftliches Ergebnis, dann gibt's eigentlich, dann ist ja auch der Diskurs dazu, die Diskussion dazu, dreht sich dann eher um die Fachthemen. Also nicht normal, wenn ich jetzt irgendwas schreibe über Astrologie oder den Weltuntergang, dann ist klar, dann wird da oft heftiger diskutiert. Oder wenn ich über Politik schreibe, dann geht es da eher, ist eher die Chance, dass irgendwas Beleidigendes auftaucht. Ich würde zwar jetzt ganz grob sagen, dass die Kommentare, die wirklich von mir gesagt haben, okay, das sind jetzt wirklich Beleidigungen, wo ich wirklich auch wirklich angegriffen werde, wie viel werden das sein? Unter 5% würde ich jetzt mal schätzen. Und meistens ist es eigentlich auch, also wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie was strafrechtlich Relevantes ist oder wirklich ganz arg schlimm, primitiv beleidigend, dann mache ich mir auch nicht die Mühe, das zu löschen, weil ich kann meine Kommentare da, pro Tag kriegt mein Blog ungefähr, 200 Kommentare oder sowas. Das heißt, wenn ich die jetzt alle irgendwie händisch vorher moderieren und lesen und freischalten müsste, dann käme ich da sonst nichts mehr. Das heißt, es ist technisch bei mir eh nur möglich, dass die Kommentare, so wie sie kommen, freigeschaltet werden und ich halt dann irgendwie mir die anschaue und dann halt, wenn mal was ist, was halt wirklich schlimm ist, dann lösche ich das halt. Das ist halt irgendwie ein Klick. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig der Aufwand. Was ein bisschen nerviger ist, es gibt ein paar so Art Stalker-mäßig, die dann wirklich über Wochen hinweg verfolgen und dann halt immer wieder ihren Unsinn anbringen wollen und immer wieder den Link zu ihrem YouTube-Video, das ist die ganze Wahrheit beinhaltet, verbreiten wollen oder halt auch immer wieder die gleichen Beleidigungen machen. So was gibt's auch. Das ist dann halt ein bisschen nerviger. Auch da gibt's Methoden, die ich jetzt hier nicht erzählen will. Sonst wirken es nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Aspekt ist bei mir, also da es ist jetzt noch nicht so schlimm, dass es irgendwie jetzt sagen wir, okay, das nervt mich extrem. Klar, es gibt Phasen, wo es irgendwie mehr ist, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, das ist ein großes Problem oder so. Also so weit ist noch nicht. Also das ist noch wirklich durchaus zu schaffen.
Wir wollen uns noch eine Frage, bitte.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Wenn jetzt Sie eine Frage kriegen bezüglich des Weltuntergangs, 21. Dezember, wie reagieren Sie drauf? Gehen Sie da persönlich ein oder verweisen Sie dann auf Ihren Blog, auf eine Abhandlung oder gehen Sie dann, wenn da jetzt ein Kind schreibt, da können Sie nicht sagen, bitte lies das, sondern da müssten Sie ja direkt dann antworten.
Ja,
also wie antworten Sie dann?
Also das kommt wirklich darauf an, wie gesagt, wer mir wie schreibt. Also ich habe ich probiere den Leuten erstmal zu sagen, ich sage jetzt immer mal, egal was sie schreiben, dass die Welt nicht untergeht. Und dann probieren zu sagen, dass man das, um das jetzt wirklich die Angst zu nehmen, das kann man mit einer einfachen E-Mail sowieso nicht machen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie die Angst plötzlich wegzaubern. Ich kann den Leuten nur probieren, irgendwie zu erklären, was sie tun können, um die Angst irgendwie loszuwerden. Also wenn man jetzt ein Kind schreibt, dann sage ich dem, okay, es soll vielleicht mal probieren, mit seinen Eltern drüber zu reden oder auch vielleicht in der Schule mit einem Physiklehrer oder sonst irgendwas über das Thema zu reden, dass wir mit der ganzen Klasse drüber reden. Da habe ich auch schon ein paar schöne Erlebnisse gehabt mit Schulklassen, die dann wirklich die haben eine ganze Ausstellung dazu gemacht mit dem, was sie rausgefunden haben. Und sagt er vielleicht auch, dass sie irgendwie mit den Eltern reden sollen, dass sie mal irgendwo in ein Planetarium gehen oder zu einer Volkssternwarte und dort sich selbst den Himmel anschauen, mit den Leuten dort reden können oder in die Bücherei gehen und sich irgendwie, es reicht wirklich ein Kinderbuch über Astronomie aus, um das, die Informationen zu kriegen, die nötig sind, um den Unsinn, dass das zu kennen, was er ist. Wenn es andere Leute sind, die ein bisschen älter sind, dann sage ich das ihnen auch, sie sollen sich irgendwo probieren, selbst Informationen zu suchen, aber dann verweise ich natürlich schon auch auf das, was ich im Blog geschrieben habe, weil das habe ich auch extra deswegen geschrieben, damit ich eben eine Referenz habe, auf die ich verweisen kann, weil natürlich die Fragen oft immer wieder die gleichen sind. Also es ist immer so eine Mischung aus Verweis auf das, was ich habe und probieren, einen Hinweis zu geben, was man eben selbst tun kann. Und wie gesagt, ich kann jetzt die Angst mit einer E-Mail, das ist auch das Problem, also die Leute, ich merke das immer, wenn Leute sich dann selbst informieren und dann selbst rausfinden, okay, das ist Unsinn, dann war es das auch mit der Angst. Es gibt aber auch Leute, die wirklich seit über Monate hinweg immer wieder das Gleiche schreiben und jedes Mal, wenn sie irgendwo im Fernsehen irgendwo das Wort 2012 hören, sofort wieder Panik kriegen, dann wir schreiben, dann sagen sie, das stimmt alles, dann sagen sie, ja, jetzt wo sie gesagt haben, bin ich beruhigt. Und ich sage immer, ja, das bringt nichts, wenn du sagst, du bist beruhigt, wenn jetzt irgendwas, ich was gesagt habe, sollst du mir nicht glauben, du sollst das selbst rausfinden, weil wenn du einfach nur glaubst, dann glaubst du dem Nächsten, der was anderes sagt, auch. Also das Glauben ist da, das ist der vollkommen falsche Ansatz. Das geht wirklich nur ums Wissen. Und in dem Fall ist es ja auch wirklich möglich. Der ganze Weltuntergangskram, dem braucht man nicht glauben. Da kann man wirklich, wenn man sich informiert, dann kann man wirklich rausfinden, was stimmt und was nicht, weil es eben alles wirklich überprüfbare Aussagen sind. Also in dem Fall kann man wirklich wissen, und das ist eben das, was ich probiere, den Menschen zu vermitteln, dass sie eben selbst wissen können, ob das ist, richtig ist und nicht, und dass sie weder mir noch sonst in dem man glauben brauchen.
Noch Fragen im Publikum?
Ja, wir sitzen da ja in einem sehr geschichtsträchtigen Raum und ich würde nur sagen, Aufklärung, 500 Jahre später, ist es noch immer so, dass in einigen Staaten in Amerika die Evolution nicht gelehrt werden darf. Ich frage mich und ich frage Sie, was hat die Wissenschaft versäumt bisher? Ist das Rezept ein blockender Wissenschaftler für die Zukunft und die Aufklärung dorthin zu bringen, wo sie eigentlich heute sein sollen?
Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie ein Block den Aberglauben abschaffen kann. Also das wird nicht geschehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Wissenschaft wirklich was versäumt hat. Also wie gesagt, Aberglaube gab es immer schon und den wird es auch immer geben. Also die Astrologie gibt es seit es Menschen gibt und wird es vermutlich auch immer geben, weil es immer Menschen geben wird, für die das ein plausibles Erklärungsmodell ist. Also ich glaube nicht, dass die Wissenschaft da was versäumt hat, aber ich glaube eben, dass die Wissenschaft mehr tun könnte, um den Menschen zu erklären, was Wissenschaft ist und wie Wissenschaft ihr Leben bestimmt. Und wenn man das verstanden hat, dann ist es viel schwieriger, auf den Aberglauben reinzufallen. Also das Blog ist kein Heilmittel, um den Aberglauben abzuschaffen, aber es ist eine Möglichkeit, um dem Aberglauben irgendwie effektiv was entgegenzusetzen.
Sie haben in Ihrem Blog auch was erwähnt zum Thema Astronomie und Schule, relativ aktuell. Fand ich ganz interessant. Können Sie da nochmal, also im Zuge von Physik wird es ja ab und zu behandelt, aber es gibt ja anscheinend teilweise als eigenes Schulfach
auch. Ja, also in Deutschland ist es so, dass Astronomie, also in der ehemaligen DDR, war Astronomie ein eigenes Schulfach. Also es war ein Pflichtfach in der 10. Klasse, das ist -4 die 6. in Österreich. Für 1 bis 2 Wochenstunden war Astronomie eben ein Pflichtfach. Und Thüringen, das Bundesland, da wo ich die letzten 7 Jahre lebe und immer noch lebe, das ist eben eins der derzeit 3 Bundesländer in Deutschland, wo Astronomie immer noch ein Pflichtfach ist, wo auch in Universitäten Astronomielehrer ausgebildet werden. Und es gibt in Deutschland eben starke Initiativen, auch in den restlichen Bundesländern, die Astronomie eben als Pflichtfach einzuführen, einfach weil erstmal die Astronomie, normalerweise, wenn man jetzt die klassischen Naturwissenschaften hernimmt, Biologie, Chemie, Physik, Geografie und so weiter, was da alles gibt, das wird alles irgendwo im Schulunterricht behandelt. Nur Astronomie nicht. Die kommt vielleicht in Physik je nach Lehrer mal vor, mal nicht vor, mal ein bisschen mehr vor, mal weniger vor, aber eigentlich wird es nicht behandelt. Und gerade die Astronomie wird sich wirklich eignen, um viel mehr zu erklären als nur die Astrophysik, das Wissen von den Sternen. Denn die Astronomie ist wirklich ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld. Wenn man jetzt quasi sagt, okay, wir machen jetzt die Astronomie nur im Physikunterricht, dann verpasst man die ganzen Zusammenhänge, wo Astronomie mit Philosophie, mit Religion, mit Geschichte in der Entwicklung der Menschheit was eine Rolle gespielt hat. Und das könnte man dann alles in einem eigenen Fach für Astronomie könnte man das unterbringen. Da könnte man eben wirklich, könnte man auch irgendwie die biologischen Aspekte, historischen Aspekte, also das ist wirklich ein Fach, wo man sehr, sehr viel machen könnte und vor allem, das trifft auf alle möglichen anderen Fächer auch zu, die man noch einführen könnte im Unterricht. Aber die Astronomie ist, das wird immer, heißt immer von Politikern, dass das Interesse für die Naturwissenschaft, für Mathematik, Ingenieurwissenschaft und so weiter erhöht werden soll, dass da viel zu wenig junge Leute gibt, die sich für das interessieren und da ist eben Astronomie sehr gut geeignet, das Interesse zu wecken, das Interesse zu fördern. Denn wenn ich jetzt irgendeine Physikstunde halte über irgendwie Thermodynamik oder Materialphysik oder sowas, das ist vielleicht interessant, aber es reißt die Menschen jetzt nicht wirklich vom Hocker und die Schüler nicht, die brechen nicht in Begeisterungsstürme aus, wenn der Professor was über Thermodynamik erklärt. Aber Astronomie, Galaxien, schwarze Löcher, Urknall, Universum, gestern der Felix Baumgartner, der von der Stratosphäre runterhüpft, das sind Themen, die wirklich enorme Faszination, enormes Interesse hervorrufen können. Und drum ist eben meiner Meinung nach Astronomie wirklich wäre ein gutes Schulfach, weil es eben dieses Interesse wecken kann bei den Kindern. Besser vermutlich als jedes andere naturwissenschaftliche Fach. Und es gibt noch viel mehr Gründe, warum Astronomie gut wäre als eigenes Fach. Das hat dann auch wieder, es gibt ein Problem im Lehrplan. Das ist alles eine sehr lange Diskussion, die in Deutschland schon seit Jahrzehnten geführt wird. Aber ja, ob da was rauskommt, wenn man sieht, also zumindest in einigen Bundesländern in Deutschland wird es gelehrt, in Österreich, ich glaube in Österreich irgendwas in der Schule zu machen, irgendwas zu ändern, Entschuldigung, das ist sowieso immer ein jahrzehntelanges Unterfangen, also ich glaube, man muss jetzt derzeit nicht demnächst mit einem Astronomieunterricht in Österreich Schulen rechnen, leider.
Also ich fand es eben von der her interessant, weil es ein bisschen die Frage dann geht, die Sie ja erwähnt haben, nicht? Aufklärung, weil bei der Astronomie eben so viele Dinge sich verzahnen, sodass man eben über eigene Beobachtung sehr viel erreichen kann. Also man kann ja, ich war sehr fasziniert, es gibt diese uralte Geschichte von Eratosthenes, wo man rausfinden kann, wie groß ist die Sonne, wie groß ist die Erde, wie groß ist der Mond und das kann man alles vom Garten aus und mit dem Geodreieck und einem Zirkel machen und es ist fantastisch, was man allein mit Denken und ein bisschen Geometrie erreichen kann durch Beobachtung.
Also in Thüringen gibt es, da es eben da Schulfach ist, gibt es in vielen Schulen eigene Schulsternwarten und da habe ich einige davon besucht und das ist wirklich was das den Schülern dann extrem Spaß macht, da in diesen Schulsternwarten zu arbeiten, auch nachts zu beobachten und so weiter, wo die wirklich eben, was ja sonst nicht so ist, dass die Schüler jetzt sagen, am Abend gehen wir jetzt nicht irgendwie in die Kneipe, sondern gehen wir in die Schule Sterne schauen. Also das ist wirklich was die Schüler enorm fasziniert. Mhm. Auch die Möglichkeit der eigenen Beobachtung zu machen, klar.
Ja, direkt. Ja, gibt es noch weitere Fragen vom Publikum aus? Sonst würde ich in den informellen Teil des Abends übergehen. Irgendwer noch Fragen? Alles restlos geklärt, mehr oder weniger. Das heißt, Sie können jetzt hier noch bleiben, natürlich gerne. Sie können auch gerne noch diskutieren. Ich schätze mal, Sie werden noch ein bisschen hier sein vielleicht.
Ein bisschen
im direkten Gespräch, wenn Sie noch Fragen haben. Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch heute Abend und würde noch ganz kurz Veranstaltungen ankündigen, bevor wir dann sozusagen hier enden. Genau, die nächsten Veranstaltungen. Und zwar am Donnerstag, dem 18.10. gibt es wieder zum Mittag bei Stifter Wiederlesen mit Franz Friedrich Altmann über Max Metz, Pseudonym für Karl Wiesinger. Das wird dann im Stifterhaus sein, oder ist das eh hier? Da musst du mich jetzt informieren. Entschuldigung, wir lassen die Information noch kommen. Und am Montag, dem 22.10. ist Europa noch zu retten mit Erhard Klötzl. Ich glaube, das war das mit der Wirtschaft, genau. Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und für Ihren Besuch und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und wir freuen uns natürlich, wenn Sie jederzeit wiederkommen. Schönen Abend noch.